Hallo, liebe Fotopodcast-Freunde. Ich habe heute einen im Internet sehr präsenten Facebook, sehr vielen Fans zugetanen Menschen als Interviewpartner, und zwar den Thomas Leuthardt. Hallo, Thomas.
Hallo, Stefan.
Mit Thomas Leuthardt verbindet man, wie mit ein paar anderen Namen aus der aktuellen Zeit, das Thema Street Photography. Und da soll es heute drum gehen. Unter anderem auch, weil Thomas mehrere E-Books geschrieben hat, die man sich auf seiner Seite kostenfrei runterladen kann, mal angucken, mal durchschauen. Und in diesem Jahr hat er noch ein weiteres Buch rausgebracht, was also relativ aktuell ist und was ihr euch gerne mal alles angucken könnt. Es gibt auch ein paar Videos auf YouTube zu sehen, aber im Prinzip ist ja bei uns immer das Machen im Vordergrund und ein bisschen die Inspiration. Und deshalb wollte ich Thomas als erstes mal fragen: Thomas, was ist eigentlich deine Inspiration, auf die Straße zu gehen und zu fotografieren?
Eine gute Frage. Für mich steht im Vordergrund der Mensch. Also ich bin am Menschen, ich sage jetzt mal bewusst, rein optisch interessiert, weil ich rede nicht mit den Menschen im Normalfall. Und es ist einfach eine Freizeitbeschäftigung, um auch rauszugehen, um reisen zu können. Und das motiviert und bewegt mich eigentlich durch die Streetfotografie.
Das Reisen, wenn man sich deine Bilder anguckt, dann sieht man, dass die Menschen, die du da fotografierst, zum Teil sehr, ja, wie soll ich sagen, asiatisch, orientalisch, fremdländisch wirken. Das heißt, du bist auch auf der ganzen Welt unterwegs?
Das ist so, oder ja, ich sag mal im näheren Kreis unterwegs. Ich habe es noch nicht nach Südamerika geschafft. In Afrika war ich mit der Kamera auch noch. Ja, Nordafrika war ich mal in Marrakesch. Ich versuche halt möglichst mit meinen Ferientagen, die ich jeweils pro Jahr zur Verfügung habe, also sprich, ich arbeite auch etwas nebenbei. Ich habe 5 Wochen Urlaub und zusammen mit den Feiertagen, die wir in der Schweiz haben, versuche ich immer möglichst viel rauszuholen und suche mir Reisen aus, die von mir aus relativ nahe sind, aber doch in andere Kulturkreise sind. Zum Beispiel Istanbul ist so ein Thema. Da fahre ich nächsten Donnerstag hin. Und da ist man schon in einer ganz anderen Welt. Und es sieht natürlich schon aus, dass ich sehr weit reise. Es gibt schon auch längere oder weitere Destinationen wie Mumbai oder New York. Aber ich versuche schon nicht zu weit zu reisen, weil ich fliege nicht so gerne. Und es ist auch zeitlich jeweils schwierig, in kurzer Zeit da lange Reisen zu machen.
Das sind aber keine dienstlichen Reisen, die du da machst, sondern du nimmst dein privates Vermögen und kaufst einen Flug und eine Übernachtung im Hotel oder Pauschalreise oder was auch immer und ziehst in die Welt hinaus, richtig?
Das ist richtig, ja. Also ich lebe sozusagen meine ganze Freizeit für die Fotografie. Ich buche die Flüge meistens auch schon weit im Voraus. Ich habe gerade gestern oder vorgestern einen Flug für nächstes Jahr im Juli, August gebucht nach Oslo. Und wenn ich früh buche, ist meistens der Preis auch günstig und ich kann vor allem entscheiden, wann ich fliegen möchte, weil die Flüge noch verfügbar sind und so kann ich die Tage auch besser einteilen.
Okay, also mit 5 Wochen Urlaub kann man irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, wie die Feiertage in der Schweiz sind, aber vielleicht kriegt man dann insgesamt 6 Zeitwochen pro Jahr raus. Aber ein Leben für die Fotografie ist ja nicht nur 6 Wochen im Jahr, sondern du machst ja mehr. Das heißt, wie fotografierst du, wenn du normal zur Arbeit gehst? Wann fotografierst du und was fotografierst du da?
Also ich sage ja eigentlich jedem oder empfehle jedem, er soll die Kamera immer auf sich tragen. Das ist bei mir nur bedingt so. Also wenn ich zur Arbeit fahre, dann habe ich erstens nur einen kurzen Arbeitsweg mit der Bahn und da passiert eigentlich auch nichts. Also nehme ich da die Kamera nicht mit. Aber ich arbeite nur 90%. Also ich arbeite jeweils so von 6:30 bis circa 3 Uhr nachmittags und gehe dann oftmals am Nachmittag fotografieren oder am Wochenende in eine größere Stadt in der Schweiz, zum Beispiel nach Zürich oder Luzern oder Bern. und bin halt da auch oft unterwegs. Also die viele Bilder entstehen auch hier in der Gegend, also ich reise nicht nur für meine Bilder.
Okay, warum macht man das in den größeren Städten? Warum macht man das nicht auf dem Dorf? Erstmal in der Schweiz, du wohnst wo?
Ich wohne in der Nähe von Zug, das ist ziemlich im Zentrum der Schweiz, zwischen Zürich und Luzern.
Gut, aber eine IC-Anbindung gibt es in Zug auch, wie der Name schon sagt. Und damit kannst du mal eben flugs auch mit dem Zug irgendwo hinhüpfen, ne, in eine andere Stadt.
Das ist richtig. Also nach Zürich ist 25 Minuten, nach Luzern ist 25 Minuten, nach Bern ist dann schon ein bisschen weiter, etwa 90 Minuten. Aber so Zürich und Luzern sind meine Hauptorte, wo ich eigentlich meistens hingehe, wenn ich hier fotografiere.
Okay. Warum macht man das nicht in Zug?
Also man macht das ab und zu schon mal in Zug, vor allem am Anfang, aber irgendwann ist das Problem, dass man erstens hier aufgewachsen ist und da, wo man immer ist, da sieht man irgendwie die Sachen nicht mehr so oder erkennt gewisse Motive nicht mehr, weil sie schon immer da waren. Mhm. Wenn ich in eine neue Stadt reise, dann ist für mich alles neu, dann gucke ich mir alles an und nichts ist vertraut und da bin ich viel aufmerksamer, viel konzentrierter und sehe irgendwie einfach die besseren Motive. Es ist wie eine Art Betriebsblindheit. Wenn ich 10 Jahre im gleichen Betrieb arbeite, da fallen mir gewisse Dinge nicht mehr auf.
Okay, also so ein bisschen sozusagen das Unbekannte oder diese Reise vorweg als Öffnung auch, dass du da deine kreativen Säfte sozusagen zum Fließen bringen kannst. Alles neu, alles ungewohnt, dann ist man offener. Ist das so richtig wiedergegeben?
Richtig. Es ist auch so, dass in Zürich und Luzern die Städte viel größer sind und da auch viel mehr Menschen da sind. Und je mehr Menschen es hat, umso mehr interessante Menschen hat es.
Interessante Menschen ist zum Teil ja gerade in den großen Städten auch verharmlosend gesagt. Da gibt es ja auch eine ganze Menge Leute, wie ja, die irgendwie einen komischen Eindruck machen, ne? Die entweder durch die Gegend laufen und sich die ganze Zeit mit sich selbst unterhalten oder irgendwie so tickartig irgendwie sich die ganze Zeit am Kopf kratzen. Sind das die Motive, nach denen du Ausschau hältst oder guckst du eher nach gewöhnlichen Sachen, die du eventuell versuchst, entsprechend in Szene zu setzen? Wie machst du das?
Also grundsätzlich gucke ich mir jeden Menschen an, dem ich begegne und es sind nicht nur die ganz schrägen Typen, die interessant sind. Es kann auch eine normale Person, sage ich jetzt mal, mit einem normalen Job oder normalem Hintergrund eine interessante Szene ergeben, indem die Person irgendwas macht oder sich komisch verhält oder vor einem Hintergrund steht, wo irgendwas zusammenpasst. Also es sind nicht nur ausgefallene Menschen, die aus dem Rahmen fallen, sondern es sind Leute, die für sich oder für mein Auge irgendwie speziell sind. Aber es muss nicht heißen, dass sie am unteren Ende der Gesellschaft leben, sage ich jetzt mal.
Okay, und du gehst jetzt so durch die Straßen und wenn du da etwas Interessantes entdeckst, dann nimmst du die Kamera hoch und löst einfach aus? Oder wie macht man das dann so von der Technik her?
Also die Kamera ist grundsätzlich eingeschaltet und immer betriebsbereit. Ich arbeite zu 95% im P-Modus, weil ich mir sage, ich habe keine Zeit, noch große Einstellungen vorzunehmen. Auch Auto-ISO, ich verwende einen Autofokus. Also wenn ich etwas sehe, muss ich noch die Kamera nicht mal zum Auge halten. Ich verwende den Display zum Fotografieren auf meiner Systemkamera. Und muss eigentlich nur noch komponieren und abdrücken.
Okay, das gibt dir die Möglichkeit, dann vollautomatisch quasi auszulösen. Kamera übernimmt diverse Sachen für dich. Mit wie viel Ausschuss muss man dann so rechnen?
Also der Ausschuss hat nichts mit der Kameraeinstellung zu tun, sondern einfach, weil man viel mehr Dinge sieht oder viel mehr Dinge versucht festzuhalten, wie man schlussendlich auch brauchen kann. Ausschuss würde ich sagen 95%.
Also jetzt weniger vom Equipment, aber ich meinte die Frage so in diese Richtung, wenn ich also wirklich jetzt mich bewege und habe alles im Automatikmodus und ziehe die Kamera hoch und löse aus, gibt es eine zweite Möglichkeit bei dir? Hast du eine Chance bei der Art, wie du fotografierst, siehst du das, noch Korrekturen zu machen und das Bild nochmal zu machen, oder ist dann dieser Augenblick, den du dort siehst, schon vorbei?
Es kommt sehr auf den Augenblick an. Es gibt Dinge oder Szenen, die man sieht, die sind länger vorhanden. Es gibt aber auch Sachen, die sind nur eine Sekunde da. Und da habe ich vielleicht einen oder zwei Schüsse. Aber es gibt Sachen, da, die passieren vor einem Hintergrund oder architektonisch eine Szene, wo da nur noch ein Mensch reinlaufen muss. Dann warte ich einfach auf den nächsten Menschen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Szenen, die ich fotografiere. Aber so die ganz, ich sage jetzt mal, extremen Street-Situationen, die passieren meistens in einem sehr kurzen Moment und eben vielleicht eine Sekunde und dann ist es schon zu spät oder nicht mehr ideal.
Okay, hast du, habe ich gerade noch irgendwie mir parat gelegt, um wieder vergessen zu fragen, gibt es irgendwelche Vorbilder für dich, die dich inspirieren?
Ja, da werde ich oftmals gefragt. Also grundsätzlich kenne ich nicht so viele Fotografen. Also ich bin nicht der, der viele Bücher gelesen hat in der Fotografie. Ich kenne so die Fotografen, die wahrscheinlich alle kennen. Ich habe von früher etwa zwei, drei Leute, die mich damals sehr inspiriert haben. Die eine Person kennt man eventuell, der Siegfried Hansen aus Hamburg. Mhm. Ist ein Streetfotograf, der Dinge sieht, die einem einfach immer sehr, mich immer faszinieren lassen, weil sie so skurril sind oder so ausgesucht sind, dass man denkt, das kann gar nicht sein, dass es so passiert ist. Mhm. Aber ich habe ihn vor zwei Jahren mal getroffen, also ich habe ihn schon mehrfach getroffen und ich weiß, so wie er vorgeht und wie er erzählt, es ist so passiert. Also es ist überhaupt nicht so, dass das irgendwie gestellt ist. Und einen anderen Kollegen, der wohnt auch hier in Zug, das ist der Nils Riedweg, der fotografiert aber momentan nicht mehr so viel oder vor allem nur noch auf Auftrag und professionell und seitdem ist irgendwie die Kreativität oder die Zeit auch weg, um Dinge zu fotografieren, die in meinen Bereich gehen, aber der war vor 3-4 Jahren, als ich angefangen habe, sehr aktiv, hat sehr gute Bilder gemacht und ich wollte ja immer irgendwie so sein wie er. Also jetzt jetzt ist auch sehr kreativ, hat sehr gute Ideen gehabt. Und ja, leider ist er momentan nicht so aktiv oder man sieht nicht viel von ihm. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber sonst gibt es nicht viele Fotografen, die mich jetzt inspirieren in dem Sinn. Ich versuche irgendwie meinem Gefühl zu folgen, was mich interessiert, was ich gerne mir anschaue oder die Szenen, die mir halt begegnen. Und die Menschen, die mir begegnen.
Wartest du darauf, dass dich die Personen wahrnehmen oder ist dir das eher unangenehm, wenn du zu früh als Fotograf, der eine Aufnahme vorbereitet oder machen möchte, wahrgenommen wird?
Also zu früh ist nicht gut. Es kommt ein bisschen auf die Szene drauf an. Bei gewissen Szenen spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Person mich sieht. Wenn sie nur ins Bild laufen muss, dann ist es mir sogar lieber, wenn sie einfach geradeaus läuft. Manchmal sehen sie einen, wir machen dann einen Bogen oder bleiben stehen. Wenn ich eine Naheaufnahme mache, ein Porträt oder ein bisschen ein erweitertes Porträt, wo man auch das Umfeld sieht, dann möchte ich meistens schon, dass die Person mir in die Kamera guckt. Aber erst dann, wenn ich mit der Kamera bereit bin. Weil ich möchte genau den Moment erwischen, wo sie mich als erstes sieht und den ersten Blickkontakt herstellt. Weil meistens ist etwa eine Sekunde später kommt eine Reaktion. Entweder lächelt sie oder sie schaut böse. Und im ersten Moment ist einfach so dieser echte und direkte Blick da und den halte ich jeweils fest.
Würdest du das auch schon als quasi Ausschuss bezeichnen, wenn du dort zu spät auslöst und die Person hat dich wahrgenommen und lächelt oder zeigt diesen ernsten Gesichtsausdruck?
Also ernst geht noch besser als lächeln. Also lächeln ist für mich schon bald Ausschuss, weil das sieht dann auch so gestellt aus und inszeniert und gefällt mir meistens nicht.
Okay. Gut, das ist ja wirklich dann nur eine Hundertstelsekunde, die du teilweise zur Verfügung hast. In der Street-Fotografie jetzt, mein Gott, ich komme ja auch schon, Street Photography, Street Fotografie, Straßenfotografie hört sich irgendwie doof an, ne?
Das stimmt, ja. Ich sage meistens in Deutsch Street Fotografie.
Ja, ich, du erwähntest gerade, dass du teilweise, wenn du irgendetwas Interessantes siehst, dich dort auf die Lauer legst und wartest, bis dir jemand ins Bild läuft. Das ist eine relativ weit verbreitete Technik, die habe ich auch schon mal angewendet. Und da gibt es auch eine ganze Menge Videos dazu, die das darstellen. Also vielleicht kannst du da einfach nochmal sagen, was inspiriert dich, was irgendwo anzuhalten und zu warten, bis ein Mensch vorbeiläuft. Wie macht man das?
Also im Moment inspirieren mich vor allem architektonisch interessante Dinge, also viele Linien, interessante Bauten, wo dann aber irgendwo noch ein Mensch auftauchen muss im Bild. Also es gibt auch häufig Situationen, wo die Architektur sehr, sehr groß ist und der Mensch dann sehr, sehr klein im Bild ist und da man eigentlich da sehr gut die Größenunterschiede darstellen kann, also der Mensch in seinem urbanen Umfeld. Ja, und man sucht sich halt solche Orte aus und weiß dann genau, da unten muss jetzt noch einer laufen, damit das Bild komplett ist, weil ein leeres Bild, also ein menschenleeres Bild ist für mich ein totes Bild. Mhm. Und dann warte ich halt mit der Kamera so positioniert, dass die Bildgestaltung stimmt, dass ich versuche, alles in der Kamera zu gestalten, dass ich am Rechner dann möglichst nicht mehr schneiden muss. Warte ich halt so lange, bis die Person in der gewünschten Position ins Bild läuft.
Also gewünschte Position, machen wir mal ein Beispiel. Wir haben ja gerade kein Foto davor. Ich sag mal, ein Haus mit zwei Fenstern und einer dicken Holztüre. Und du hast ja jetzt überlegt, es wäre schön, wenn da jemand raus oder rein oder vorbeilaufen würde an dieser Türe. Dann positionierst du dich beispielsweise vor diesem Haus und wartest, bis jetzt jemand dran vorbeiläuft. Irgendein beliebiger Passant? Oder muss das auch schon wieder irgendwo jemand Spezielles sein?
Nein, im Normalfall reicht ein Passant. Das wäre natürlich interessanter, wenn die Person dann noch einen Hut trägt oder einen Stock in der Hand hat. Also einfach auch in so einem Bild, wo man vielleicht nur die Umrisse sieht, die Person gar nicht erkennt, dass da jemand kommt, der eine interessante, wenn es im Gegenlicht ist, eine interessante Silhouette ergibt oder einfach was Interessantes trägt oder von der Farbe sich stark vom Hintergrund abhebt oder sogar die gleiche Farbe trägt, wie zum Beispiel die Tür oder das Fenster oder was da im Hintergrund ist.
Okay.
Aber man kann natürlich nicht wünschen, also ich versuche ja was zu wünschen oder mir was vorzustellen, was das Ideal wäre. Und es kann auch mal sein, dass es genauso zutrifft, wie man sich das vorgestellt hat.
Okay. Dann so aus meinem Hinterkopf, ich beschreibe mal eine andere Szene, die ich mal gesehen habe in einem Video von so einem venezianischen Street-Fotografen. Der hatte da vor, an einem Obststand irgendwie Gemüse kaufende Menschen zu fotografieren. Dann hat er sich also da so hingestellt, hat da irgendwie Voreinstellungen gemacht und dann gewartet, bis irgendjemand an den Gemüsestand rangetreten ist, hat dann abgedrückt. Sowas machst du wahrscheinlich auch?
Ja.
Dass du so desinteressiert guckst und dann im richtigen Augenblick die Kamera hochnimmst und auslöst?
Ja, also man erkennt mich meistens schon als Fotograf, weil ich trage die Kamera oftmals um den Hals. Der Grund ist, dass ich dann eher wie ein Tourist ausschaue und nicht wie ein Fotograf. Ich verwende eben, wie gesagt, eine Systemkamera, die ist relativ klein und diskret und die muss ich auch nicht vors Gesicht halten wie eine Spiegelreflexkamera, weil mit einer Spiegelreflexkamera werde ich meistens als Fotograf wahrgenommen und dann kommen eher Fragen, wo kommt das Bild hin oder was machst du da, hast du mich jetzt fotografiert? Und mit einer kleinen Kamera kann ich da ein bisschen drumstehen und jeder denkt, das ist ein Tourist, der entweder auf jemand wartet oder der guckt sich einfach ein bisschen die Szenerie an. Und ich bin da viel entspannter und unauffälliger unterwegs.
Okay, also du zeigst auch nicht offen, dass du jetzt fotografierst, sondern machst das eher verdeckt. Ist das richtig? Habe ich das jetzt richtig daraus gehört?
Also wenn ich fotografiere, dann fotografiere ich schon direkt. Also man sieht mich schon fotografieren, aber ich versuche, mich erst dann zu erkennen zu geben, wenn ich das Foto mache. Wenn ich vorher schon erkannt werde als Fotograf, dann verhalten sich die Leute anders, als wenn sie nicht wissen, was passiert.
Okay, verstanden. Also, das ist nicht so, dass du irgendwie quasi da nur total inkognito unterwegs bist und irgendwie mit dem Display, Klappdisplay am besten um die Ecken fotografieren willst, sondern du hältst ja dann im richtigen Augenblick schon die Kamera vors Gesicht und löst aus.
Das ist so, ja.
Oh, okay. So, ja, wenn man das auf der Straße macht, dann gibt es immer so zwei Reaktionen, die du gerade schon beschrieben hast. Die Leute lächeln oder die Leute sind ärgerlich. Gibt es da auch irgendwelche Reaktionen, die dann offen zeigen? Oder du hast gerade schon mal angedeutet, dass die Menschen dann immer wissen wollen, wo was mit den Bildern passiert?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo man wie fotografiert. Manchmal nehmen es die Leute gar nicht richtig wahr oder sind sich nicht ganz sicher, ob ich jetzt sie fotografiert habe oder irgendwas im Hintergrund. Manchmal gucke ich auch noch ein bisschen nach hinten, so zu tun, als hätte ich was im Hintergrund fotografiert. Und dann wissen sie nicht recht, was jetzt los ist und dann fragen sie auch nicht. Es kommt in letzter Zeit seltener vor, dass mich jemand fragt. Liegt wahrscheinlich auch an der Größe der Kamera, vielleicht auch zum Teil an meinem Verhalten. Und ich gucke mir die Leute auch nie direkt an. Also ich habe keinen Blickkontakt mit den Menschen, weder vorher noch nachher, höchstens durch die Kamera. Mhm. Und das hilft mir auch, oder ja, hilft auch, dass die Leute nicht realisieren, dass ich jetzt sie fotografiert habe. Mhm. Weil wenn ich nachher sie angucke, ihnen in die Augen gucke, wissen sie genau, jetzt hat er ein Foto von mir gemacht und dann geht die Diskussion los, was ich jetzt da gemacht habe und ja. Und so weiter. Hm.
Musst du denn diese Diskussion in der Schweiz auch führen? Oder ist das, gibt es da irgendwie eine Gesetzgebung, die da relativ offen ist? Also in New York, hattest du gerade mal erwähnt, bin ich 2007 gewesen und da habe ich irgendwie relativ häufig gesehen, weil man dort auf öffentlichem Grund, wenn man da irgendwo rumfotografiert, ungefähr die Kamera dahin halten darf, wo man Spaß drauf hat. Auch wenn da gerade jetzt jemand ins Bild läuft und so ein geübter New Yorker, der nicht auf einem Touristenfoto oder Streetfoto auftauchen möchte, der hält sich die Aktenmappe vor den Kopf. Wahrscheinlich heutzutage ein iPad oder ich habe keine Ahnung, was die Leute so bei sich haben, um dort nicht drauf zu erscheinen. Und die Gesetzgebung in Deutschland, also wo ich wohne, lässt ja wenig Zweifel daran, dass man immer ein Model-Release braucht, im Zweifelsfall. Ne?
Also ich glaube, es wird auch in Deutschland unterschieden zwischen dem Aufnehmen des Bildes und dem Veröffentlichen des Bildes. Mhm. So ist es in der Schweiz auch. Also aufnehmen darf ich eigentlich alles auf öffentlichem Grund. Nur mit der Veröffentlichung gibt es da gewisse Vorgaben, dass ich von jeder Person, die erkennbar ist und als Hauptmotiv fungiert, dass ich da einen Model-Release-Vertrag haben sollte.
Okay, alles klar, verstanden. Dann ist das ziemlich identisch zu dem, was ich hier so kenne. Gut, gibt es dann bestimmte Menschen, die man dann eben nicht mehr fotografiert, weil man das im Hinterkopf hat? Oder versuchst du dich komplett von so einem Gedanken auch zu befreien und zu sagen, ich fotografiere halt alles und im Zweifelsfall passiert halt was?
Also ich fotografiere grundsätzlich alles, was irgendwie passt oder irgendwie mir zusagt. Man versucht natürlich schon ein bisschen herauszufinden, wie die Person, die man jetzt fotografiert, reagieren könnte. Also ich fotografiere jetzt nicht jemand, der extrem aggressiv ausschaut oder der jetzt vielleicht handgreiflich werden könnte, obwohl man das der Person nicht zwingend ansieht. Aber man wehrt sich die Person vielleicht schon ein bisschen aus, die man fotografiert, um nicht wirklich unnötige Probleme zu bekommen. Mhm. Aber das nicht wegen des Gesetzes, sondern mehr einfach so ein zwischenmenschliches Bauchgefühl oder gewisse Menschenkenntnisse, die einem vielleicht helfen, die sich von den falschen Personen fernzuhalten. Hm.
Fotografiert man oder andersrum, fotografierst du auch irgendwelche Ordnungshüter, Ordnungskräfte oder vermeidest du so etwas auch?
Ich sag mal, wenn es ein interessantes Motiv ergibt, Dann schon, aber einfach so aus dem Spaß, ja, zum Spaß nicht. Ich habe noch eine Aufnahme, die ich noch nicht publiziert habe. Da habe ich an einer Demo, war da kurz etwas eskaliert, haben sich ein paar geprügelt, da wurden etwa zwei, drei Leute festgenommen. Ich war ziemlich nahe dran. Die Polizisten standen im Kreis und in der Mitte haben sie einen verhaftet am Boden liegen und ich habe durch die Beine fotografiert und habe den Verhafteten eigentlich ziemlich gut im Bild und links und rechts einfach Füße von Polizisten. Und das werde ich auch irgendwann publizieren, wenn es Zeit ist, weil momentan habe ich noch ein paar andere Bilder zum Publizieren, aber das publiziere ich auch, obwohl es theoretisch eine, ja, eben ein paar Ordnungshüter zeigt, wobei die sind nicht sichtbar, mit dem Gesicht erkennbar, nur der Verhaftete ist erkennbar.
Okay, das wäre jetzt ja auch prinzipiell, also da so einen journalistischen, bildjournalistischen Ansatz müsste man dann ja wählen, wenn man dann sagt, okay, ich habe hier Beweisfotos, die zeigen irgendetwas auf einer Demo, das ist ja wahrscheinlich nicht ein Thema, ne?
Ja, die Frage ist, wo fängt Street an und wo, oder nein, wo hört Street auf und wo fängt der Journalismus oder die dokumentarische Fotografie an? Das ist manchmal eher fließend. Aber in gewissen Momenten ist es dann schon in Richtung Fotojournalismus, ja. Aber ob man da mehr Rechte hat, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also es kommt ein bisschen drauf an, wahrscheinlich.
Naja gut, also wir sind ja beide im bürgerlichen Leben keine Rechtsanwälte, deshalb sollten wir beide gut daran tun, wenn wir dieses Thema jetzt nicht irgendwie weiter auswalzen, weil da können wir uns nur auf ganz dünnem Eis, wenn nicht sogar dünnstem Eis bewegen. Also gibt da natürlich irgendwie so ein paar Sachen, die offensichtlich sind, dass man also irgendwie, was weiß ich was, im Zweifelsfall dann Gefahr läuft, dass da alles beschlagnahmt wird, weil da irgendetwas drauf ist oder vermeintliche Täter. Da weiß ich jetzt nicht, was dann so passiert. Da habe ich auch schon ein paar Mal von gehört, dass dann irgendjemand da die Karte abgeben durfte und konnte die sich anschließend wieder abholen, weil man vermutete, dass dort irgendwelche Szenen vielleicht festgehalten wurden. Aber sei es drum. Bleiben wir nochmal bei der Street-Fotografie. Du sagtest vorhin, Istanbul warst du vor kurzem oder willst du hin? Wie bereitest du dich auf so eine total unbekannte Stadt vor?
Also wenn die Stadt komplett unbekannt ist, dann gehe ich mal auf Fotoplattformen wie Flickr oder 500px oder auch bei Google suche ich mal grundsätzlich nach Stadtname und Streetfotografie und lasse mir die Bilder anzeigen, zum Teil nach Interestingness, also die höher gewerteten zuerst. Dann sehe ich schon mal, was da so gemacht wurde. Und ich sehe vielleicht auch, was für Leute das da fotografieren. Und die versuche ich dann anzuschreiben, weil ich versuche auch meistens in den Städten, auf den Reisen Leute oder andere Fotografen zu treffen, die das gleiche machen wie ich.
Okay.
Aber Bilder gucke ich mir ja vor allem an, was da so gemacht wurde. Die guten, also setze ich einen Favoriten oder speichere sie mir irgendwo ab, damit ich weiß, was da wo gemacht wurde. Und ich schaue manchmal auch nach Architektur, damit ich eben so Bilder machen kann mit irgendeinem schönen Gebäude oder einem architektonisch interessanten Gebäude, wo dann noch eine Person irgendwo im Bild ist. Und die versuche ich dann alle zu speichern und herauszufinden, wo das gemacht wurde. Setze mir dann ein paar, mache eine To-Do-Liste, wo ich überall hin möchte. Und ja, fliege dann dahin und schaue mir das an.
Wenn du da jetzt irgendetwas gefunden hast, was weiß ich, ein ganz spezieller Marktplatz oder irgendeine Moschee oder was auch immer, wie viel Zeit verbringst du dann dort, also an diesem speziellen Platz, den du da rausgesucht hast?
Also meistens habe ich ja ziemlich viel Zeit. Ich bin da mindestens 3 bis 5 Tage und habe nichts anderes zu tun, als Fotos zu machen. Und wenn ich an einen Ort komme, wo ich merke, da lohnt es sich zu warten oder gibt es viele Motive, kann es sein, dass ich da einen halben Tag verbringe oder dass ich vielleicht am nächsten Tag nochmals komme. Wie zum Beispiel an Bahnhöfen. In Mumbai war ich zum Beispiel an der Victoria Station, das ist einer der größten Bahnhöfe der Welt. Da bin ich fast jeden Morgen hingegangen, weil es da einfach sehr viele interessante Motive gab. Und so bin ich da ziemlich flexibel. Also ich gehe da einfach mal hin, gucke mir das an. Wenn es gut ist, komme ich vielleicht nochmal. Oder wenn ich genug Bilder mache, dann gehe ich an den nächsten Ort.
Sind die Wege zwischen den Orten für dich auch interessant? Bist du auch permanent auf der Motivsuche?
Ja, also ich fahre grundsätzlich nur öffentlicher Verkehr. Das hat einerseits mal einen Kostenfaktor, aber auch einen Motivfaktor. Also in der U-Bahn oder im Bus sehe ich sicher mehr Motiv, als wenn ich Taxi fahre, weil aus dem Taxi zu fotografieren ist eher schwierig mit einer kurzen Brennweite. Also ich mache eine Serie über Taxifahrer. Aber so im Zug oder im Bus sieht man sehr, sehr viele interessante Motive und man lernt auch sehr viel über das Leben in dieser Stadt kennen. Weil das ist für mich auch wichtig, dass ich ein bisschen was vom Gefühl der Stadt mitbekomme.
Okay. Wie viele Fotos machst du so typischerweise in diesen 3 bis 5 Tagen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich denke mal, so pro Tag würde ich jetzt sagen 500 Auslösungen. Das sind vielleicht zum Teil 1 bis 5 Bilder pro Motiv, manchmal sogar mehr. Also manchmal, wenn ich einen Hintergrund habe und dann warten muss, bis der richtige Moment kommt, da kann es schon mal sein, dass ich so 50 bis 100 Auslösungen mache, bis ich zufrieden bin oder bis es perfekt stimmt. Dann denke ich wieder jeweils dann, ja, ich habe jetzt 2 oder 3 Filme verballert, analog gesehen. Aber es ist noch schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, seit ich die Spiegel, oder die Systemkamera habe, die sehr schnelle Auslösungen macht, habe ich oftmals das Gefühl, ich habe weniger Motive, aber pro Motiv mehr Bilder. Also ich versuche schon ein bisschen die Motive rauszufiltern, aber unter dem Strich gibt es immer noch von der Anzahl Bildern, die ich heimbringe, einen Ausschuss von 95%. Aber so nach 3 bis 5 Tagen aus Istanbul bin ich, glaube ich, 4 Tage dort, dann werde ich sicher 2000 Fotos locker mit nach Hause nehmen.
Und mit wie viel verwertbarem Material rechnest du oder hoffst du?
Ja, eben, wenn es, also 95% ist wahrscheinlich eher ein bisschen zu tief. Wahrscheinlich der Endausschuss ist wahrscheinlich bei 97-98%. Also wenn ich bei 2000 Bildern 40 oder 50 gute habe, bin ich dann zufrieden.
Okay.
Und den Rest versuche ich zu löschen. Das ist auch so eine Geschichte mit dem Löschen.
Ah, okay.
Ich sage immer, also vor allem nicht alles auf den Rechner kopieren, sondern einfach die Bilder, die guten 50 Bilder rausnehmen und dann den Rest löschen und nicht 95% löschen. Also einfach 5% rausnehmen und den Rest löschen. Viele nehmen mal alles rüber und dann suchen sie aus, dann drücken sie 1950 Mal die Löschtaste, statt einfach 50 Mal das richtige Bild auszuwählen. Ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich versuche mich daran zu halten. Wenn ich keine Zeit habe, alles auszusortieren, dann kopiere ich es mir auf eine externe Festplatte und da liegen jetzt noch ein paar Reisen, wo ich vielleicht 80% oder 70% durchgeguckt habe oder vielleicht nochmals durchgucken muss. Aber da ich immer wieder auf Reisen bin, habe ich gar keine Zeit oder gar keinen Bedarf, da noch nach Bildern zu suchen. Aber irgendwann muss ich mich von denen trennen oder die da nochmals durcharbeiten. Mal schauen, es liegt noch auf der Pendenzenliste.
Man hat ja normalerweise so ein bisschen im Hinterkopf, dass irgendetwas ganz besonders gut geklappt hat und ist dann wahrscheinlich schon auf das ein oder andere Motiv sehr gespannt. Und wenn es dann gut geworden ist, nimmt man das wahrscheinlich eher schon mal raus. Weil du sagtest, ich habe da noch so ein paar liegen, die ich so zu 70-80% durchgeguckt habe. Da ist aber dann auch irgendwo nochmal der Final Cut sozusagen fällig, ne?
Aber man erinnert sich schon an die guten Aufnahmen. Die hat man im Kopf und die nimmt man zuerst raus und der Rest ist dann einfach ein bisschen ein Durchschauen vom Rest, den man noch hat oder den man wieder vergessen hat. Aber es gibt schon Dinge, die man dann noch findet, wo man denkt, das habe ich auch noch und ich habe das wieder vergessen, weil man kann nicht alle Motive im Kopf haben.
Gut. Magst du ein bisschen was zu deinem Workflow verraten? Du hattest gerade gesagt, dass du diese Bilder extern auf einer Platte noch hast und dann sortierst du die durch. Womit machst du das? Ist das ein spezielles Programm, mit dem du das durchguckst? Oder?
Nee, ich gucke sie eigentlich bei mir auf dem Mac im Finder durch. Mach das meistens die Thumbnails so groß, dass ich sie einigermaßen erkennen kann, was da drauf ist. und klicke dann auf die Leertaste, um das Bild zu vergrößern. Und so prüfe ich eigentlich, was da drauf ist und welches ich auswählen soll. Und dann nehme ich etwa 2-3 von der gleichen Serie oder von dieser Szene in Lightroom, gucke mir da an, ob es scharf genug ist, ob die Qualität stimmt und wähle dann eins aus pro Szene. Also ich nehme jeweils nicht mehr als ein Bild von der eigentlichen Szene, auch wenn vielleicht 2 oder 3 gut sind. Das nützt mir ja nichts, ich brauche nur ein Bild pro Szene. Ich veröffentliche ja nicht 3-4 Porträts, die ich vielleicht in Serie von jemandem gemacht habe, der jetzt vielleicht eine längere Zeit stillgehalten hat oder mich angeguckt hat.
Okay. Gut. Die nimmst du dann auf den Rechner und dann passiert was damit?
Dann habe ich pro Stadt, wo ich war, einen Ordner. Ich schmeiße die dann dort rein, bearbeite sie. Ich versuche, 1 Minute pro Bild aufzuwenden, um das zu bearbeiten. Das ist so meine Devise, weil wenn es länger dauert oder länger dauern muss, dann ist irgendetwas nicht gut am Bild. Das ist entweder die Qualität nicht gut oder der Bildausschnitt stimmt nicht. Mhm. Denn wenn ich gut gearbeitet habe und richtig gestaltet habe, dann muss ich nur noch ein bisschen schwarz-weiß machen, Kontrast zufügen, eine Vignette, vielleicht noch ein bisschen Zeichnung oder Schärfe und so zufügen und das war's dann. Also ich muss nicht viel bearbeiten, also ich stempel sehr selten was weg. Ich schneide zum Teil vielleicht mal ein Quadrat raus oder ein 16:9. Meine Kamera nimmt im 4:3 Format auf. Das ist meistens so ein bisschen viel oben und unten drauf. Und ich mag es im Moment eher ein bisschen breiter. Also 16:9 verwende ich sehr viel, weil auch die Geräte, die man heutzutage verwendet, um die Bilder anzugucken, sind meistens in dem Format. Mhm. Also Telefone, der Rechner ist 16:9. Und irgendwie gewöhnt man sich an das Format. Ja, und dann exportiere ich die in einen Ordner, in einen Dropbox-Ordner, der To Upload heißt. Und da sind alle Bilder drin, die ich noch irgendwann mal hochladen möchte. Und da wähle ich jeweils pro Tag 1 bis 2 aus, dass ich dann publiziere.
Das ist, das waren jetzt ziemlich viele Informationen auf einmal. Ich will das nochmal ein bisschen zusammenfassen und bei der einen oder anderen Stelle versuchen, nochmal nachzufassen. Also, das Erste, das hast du so im Nebensatz erwähnt. Du arbeitest ganz viel mit Schwarz-Weiß.
Richtig.
Also, die Farbinformationen sind selten für dich sinnvoll oder magst du es einfach irgendwie ganz besonders, wenn die Bilder schwarz-weiß sind?
Also bis vor kurzem habe ich wirklich fast nur schwarz-weiß fotografiert. Also ich fotografiere schon in RAW und das ist farbig. Mein Display ist aber auf schwarz-weiß eingestellt. Also ich sehe dann das Bild, wenn ich, bevor ich es mache, sehe ich es in schwarz-weiß, so wie es eigentlich am Schluss rauskommen wird. Mhm. Und ich mache nur dann Farbe, wenn es irgendwie interessante Farben sind, zusammenpassende Farben, wenn es nicht zu viele Farben im Bild hat. Also 2 bis 3 verschiedene Farben im Bild sind schon genug, weil alles, was mehr ist, passt für mich nicht mehr. Und ja, ich habe jetzt kürzlich mal etwa so 10, 15 Farbbilder in Serie gepostet, weil ich einfach ein paar hatte, die ich loswerden wollte und nicht immer zwischendurch mal ein farbiges hochladen möchte, aber 95 oder noch mehr Prozent sind in schwarz-weiß, weil ich mag halt Farbe nicht und meistens ist es in der Stadt bei uns viel zu bunt, also das stört meistens, als dass es irgendetwas bringt.
Okay, als Stilelement ja schon eigentlich genug Argument, um schwarz-weiß zu machen oder die Bilder schwarz-weiß zu entwickeln. Display eingestellt auf schwarz-weiß. Ist das eine große Hilfe oder sagst du, das ist, naja, ist ein nettes Feature, aber eigentlich benutze ich es nicht?
Ich finde, es ist eine große Hilfe, weil man sieht dann wirklich sehr genau, wie das Bild rauskommen wird in schwarz-weiß, weil es ist ja auch oft mit den Kontrasten oder so, dass man, oder so Gegenlichtsituationen, die in Farbe sieht es meistens nicht so klar aus, wie es in schwarz-weiß wirkt. Das ist schon eine sehr große Hilfe. Empfehle ich eigentlich jedem, das so zu tun, der mehrheitlich in schwarz-weiß fotografiert.
Ja.
Es ist einfach wichtig, dass man in RAW fotografiert, weil wenn man in JPEG fotografiert, dann bleibt es dann schwarz-weiß, das Bild. Wie es mir einmal passiert.
Okay. Gut. Das nächste war das Format. Also eine Systemkamera und Format 4:3. Das sind diese Micro Four Thirds Kameras.
Richtig.
Natürlich wahrscheinlich irgendwie beliebig austauschbar ist. 16:9. Die neueren Kameras können doch auch direkt 16:9 aufnehmen. Ist das, da war mir spontan irgendwie die Frage eingefallen, warum fotografierst du nicht sofort in diesem Format, sondern schneidest das sozusagen? Ist es dann einfacher oder sagst du, ich kann in diesem Format zwar später die Bilder besser präsentieren, aber nicht gut aufnehmen?
Es ist so, dass ich ja nicht weiß, was mein nächstes Motiv sein wird und ich die Kamera einmal einschalte und einstelle und dann den ganzen Tag mehr oder weniger so fotografiere. Und ein Portrait werde ich nicht in 16:9 machen, aber gewisse Szenen halt schon. Also ich kann jeweils nicht im Voraus sagen, was ich in welchem Format fotografieren würde. Und das immer rumzustellen ist viel zu aufwendig. Also fotografiere ich grundsätzlich im größtmöglichen Format, das die Kamera hat. Und wähle dann den Bildausschnitt. Ich sage bewusst, dass ich schneide bewusst nur bei einem 16:9 schneide ich einfach oben und unten ab, aber die Breite vom die Länge vom Bild, die längere Länge bleibt eigentlich gleich. Ich versuche da nicht etwas rauszukroppen, nur weil ich nicht nahe genug rangekommen bin und mich nicht getraut habe, sondern ich schneide einfach den Teil weg, wo nichts drauf ist. Und bei einem Quadrat, das mache ich manchmal auch Quadrate, schneide ich einfach links und rechts ein Stück weg. Ja. Aber ich fotografiere auch immer in dem Format, das die Kamera eigentlich anbietet, wo ich auch am meisten Material zur Verfügung habe.
Mit welchem Programm arbeitest du dann? Da wird ja wahrscheinlich nicht mehr nur Quick Look oder was von Mac sein, ne?
Nee, mit Lightroom verwende ich da.
Lightroom,
Ich habe lange mit Aperture von Apple gearbeitet, aber irgendwie ist das nicht mehr weiterentwickelt worden in letzter Zeit. Also die waren mal beide auf gleichem Versionslevel, also Version 3, und dann ist Lightroom 4 und jetzt 5 gekommen und Aperture ist immer noch gleich weit. Und da es da ein paar gute Features hatte bei Lightroom 5, habe ich mich entschlossen, da umzusteigen vor etwa 3 Monaten.
Okay. Und war das hart?
Nee, es war überhaupt nicht hart. Das Problem ist halt, dass die alten Bilder, die ich da bei Aperture bearbeitet habe, dass ich diese Bearbeitungsschritte nicht mitnehmen kann. Ich kann das RAW mitnehmen, ich kann das JPEG mitnehmen, aber nicht den Weg dahin. Aber es ist auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt die Daten alle an einen zentralen Ort exportiert und greife jetzt mit beiden Programmen da drauf. Die alten Files hole ich einfach mit Aperture und die neuen bearbeite ich dort mit Lightroom.
Gut. Also ich habe auch vor 3 Jahren schon gewechselt und mich hat am meisten aufgeregt, dass ich dann erstmal sämtliche Tastenkombinationen neu lernen musste. Und das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich mich da wirklich dran gewöhnt hatte. Mittlerweile geht's. Und man kann sich ja schon mal innerlich nach diesem ganzen Cloud-Kram darauf vorbereiten, dass man demnächst nochmal wechseln muss auf irgendwas aus der Open-Source-Szene oder so. Ich setze da große Hoffnung drauf, dass die irgendwann mal brauchbarer werden oder das können, was ich so wünsche. Gut, dann 2 bis 3 Bilder pro Tag publizieren. Das ist ja...
Also eins bis zwei. Ich habe immer gesagt eins, aber momentan habe ich etwas viele Bilder und dann lade ich halt am Morgen und am Abend eins hoch.
Also erstmal, das ist ja der schiere Wahnsinn. Das sind ja im Jahr dann irgendwo zwischen 365 und 730 Bilder, die du dann da hochlädst. Wo lädst du die denn überhaupt hoch?
Also momentan lade ich bei Flickr, bei Facebook und bei Google Plus hoch. Bei 500px war ich bis vor kurzem, aber da habe ich wieder aufgehört, weil da irgendwie nicht so viele Leute aktiv sind. Also ich hatte da etwa 8000 Followers, aber es haben jeweils nur so 100 Leute die Bilder angeguckt und irgendwie habe ich dann mit dem Aufwand nicht mehr angetan, da auch noch Bilder zu publizieren.
Okay. Also auf einem der drei Kanäle könnte man sich so oder so von dir schon mal jeden Tag mindestens ein Bild angucken. Das scheint ja dein gestecktes Ziel zu sein.
Mhm.
Jetzt reichen meine mathematischen Fähigkeiten gerade nicht mehr, um von diesen 3 bis 5 Tagen Istanbul wieder runter zu rechnen mit 6 Wochen Urlaub im Jahr. Also du bist auf jeden Fall auf mehr Material als nur von deinen dedizierten Reisen angewiesen. Das heißt, wie mischt man sowas? Sagt man so, jetzt kommt hier diese Woche kommt nur Reise von Anfang des Jahres oder publizierst du die sehr zeitnah an so eine Reise oder wie machst du das?
Also ich habe bis vor kurzem meistens, wenn ich da angekommen bin in dieser Stadt und die ersten Bilder hatten, habe ich da angefangen von der Reise zu publizieren und dann einfach so Istanbul 1 bis Istanbul 20 oder 30 durchpubliziert, also jeden Tag ein Bild, bis ich nichts mehr hatte und dann wieder was anderes. Aber ich habe festgestellt, dass erstens der Titel Istanbul 1, 2, 3, 4, 5 relativ schlecht ist, vor allem wenn du dann mal ein gutes Bild aus dieser Serie von Istanbul rausnehmen musst, irgendwo zeigen möchtest und dann hat es den Titel Istanbul 25. Das tönt dann ein bisschen komisch. Da muss ich mir einen neuen Titel überlegen. Also habe ich in letzter Zeit auch angefangen, quer durch die Städte, wo ich war, zu posten, einfach das, was ich gerade Lust hatte. Es kann manchmal sein, dass ich eine spezielle Serie mache zu irgendeinem Thema, dann mache ich vielleicht 10 Bilder für die Serie oder eben kürzlich mal etwa 10, 15 Bilder in Farbe hintereinander. Aber in letzter Zeit ist es da ein bisschen wahllos geworden.
Okay. Und du hast noch genug Material in der Pipeline, dass du auch mal irgendwie eine kurze schöpferische Pause oder so überstehen könntest? Oder ist man da irgendwie eher praktisch gegeißelt von seiner Publikations, was ist es denn, Leidenschaft?
Ja, es ist eine gute Frage, ob man, für wen publiziert man? Also eigentlich fotografiere ich ja grundsätzlich nur für mich und publiziere ja eigentlich auch nur für mich oder das, was ich Spaß daran habe. Ja, es ist... Ich versuche einfach diesen Stream aufrechtzuerhalten, aber es kann schon mal sein, dass ich vielleicht mal nichts posten werde, weil ich entweder keine Zeit habe oder nicht an einem Ort bin, wo es keine Verbindung hat oder es wirklich vergesse. Oder dass ich auch nichts habe, ist im Moment nicht so wahrscheinlich, weil ich habe so viele Reisen in nächster Zeit, dass es fast nicht möglich ist. Aber ich muss nicht zwingend was publizieren. Ich bin in der heutigen Zeit auch schon so weit, dass ich sagen muss, ich könnte auch mal eine Woche aussetzen und da würde, und ich weiß, es würde nichts passieren. Es ist wirklich nur, den Druck macht man sich selbst, wenn man da wirklich unbedingt was publizieren müsste oder möchte.
Okay. Gut. Gibt es ein Lieblingswetter, bei dem du fotografierst?
Alles, was nicht Sonnenschein ist, also außer wenn ich eine Silhouette fotografieren möchte beim Abend oder am Morgen, aber eigentlich Bewölkung oder Nebel, so dass es so ein bisschen weiches Licht ist. Wenn ich eine gute Ausrüstung, also Regenschirm oder Regenausrüstung habe, wäre mir auch Regen recht, wenn es wirklich dann so ein Sommergewitter, ich stelle mir immer vor, dass ich mal an einem guten Ort bin, trocken stehe und vor mir rennen da Leute durch den Regen und müssen irgendwie da durchrennen, das gäbe sicher ein paar gute oder interessante Bilder.
Mhm.
Oder Schneefall, so richtig kräftigen Schneefall, wo es aber noch hell genug ist und man helle Bilder machen kann, das wäre auch mal was interessant sein könnte. Das ist immer so, eigentlich schneit es in der Schweiz zwar relativ viel, aber meistens ist es im Winter eher dunkel, also, die längste Zeit des Tages ist es dunkel und die andere Zeit arbeitet man vielleicht, das ist vielleicht etwas schwieriger, Schnee aufzunehmen und ich freue mich deshalb wieder auf den Winter, dass man wieder mal ein bisschen Schnee fotografieren kann.
Ich wollte gerade schon einlenken und sagen, na wer, wenn nicht die Schweizer, kennen sich mit Schneefall aus, also müsste doch eigentlich auch eine Möglichkeit geben, irgendwie noch zu einer vernünftigen Zeit irgendwo in die schneefallsicheren Gebiete dann auch mal sich hinzubegeben, um da zu fotografieren?
Ja, es tönt eigentlich einfach, aber ich habe nicht sehr viele Schneebilder. Das ist schon noch interessant. Weil Schnee ist ja zum Fotografieren eigentlich nicht so schlimm wie Regen, weil Regen ist etwas unangenehm, aber Schnee, wenn es ein bisschen schneit, ist das ja kein Problem. Aber ich habe nicht so viele Bilder mit Schnee drauf. Aber ich habe sie wieder mal zum Ziel gesetzt dieses Jahr.
Ja, dann da auf jeden Fall schon mal viel Erfolg für. Fällt mir nur gerade spontan ein. Interessiert dich sowas wie Zermatt oder so? So als Lokation oder ist das dann schon wieder zu aufgesetzt oder was?
Nee, es ist natürlich ein Bereich der Gesellschaft, neben St. Moritz oder Zermatt, also da, wo sich die Reichen tummeln, sage ich mal, wäre sicher mal ein Betätigungsfeld, wo man eine Serie machen könnte zum Thema, wo gehen die Reichen in den Urlaub oder was machen die Reichen im Urlaub, wäre sicher interessant. Liegt aber nicht gerade um die Ecke bei mir, das müsste ich etwa zweieinhalb Stunden Auto fahren, aber könnte man mal machen.
Okay. Ja gut, also meine geografischen Kenntnisse von der Schweiz, die sind jetzt auch nicht so prall, dass ich da sagen könnte, mach doch da oder mach doch da. Aber da wird es mit Sicherheit irgendwas geben. Also wenn ich meinen Anfahrtsweg da mal entgegenhalte, da ist also nichts und Schneefall hier, habe ich bisher als sehr unspektakulär, hat es auch schon gegeben, aber war jetzt nicht diese riesengroßen Flocken, die so wie die Frau Holle Federn da schön vor einem niedersinken, sondern das ist dann eher irgendwie ein bisschen anders gewesen. Das ist in den Bergen, da wo typischerweise diese alpinen Skigebiete sind, schon ein bisschen was anderes.
Ja, das ist, du sagst es schon richtig, das Schneefall ist nicht gleich Schneefall. Also der ganz kleine Schneefall, den siehst du gar nicht auf der Kamera oder auf dem Bild. Und die ganz großen Flocken sind eigentlich eher selten.
Gut. Ja, kommen wir nochmal kurz auf deine Bücher zurück. Ich sehe aktuell 4 Möglichkeiten zum Download: Going Candid, Collecting Souls, Street Faces und Seelenraub. Going Candid war, glaube ich, das erste, was du geschrieben hast, und auch ich bin mir ziemlich sicher, dass das, als ich es damals gesehen habe, wo ich so dachte, Mensch, warum gibt er denn so ein Buch umsonst raus? Da hätte man auch einen kleinen Obolus für bezahlen können. Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen, was da so deine Motivationen sind?
Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der das gedacht hat. Das denken ja alle. Vor allem in der Schweiz ist jeder irgendwie geschäftstüchtig. Ich denke, in Deutschland auch. Jeder hat das Gefühl, man müsse daraus Profit schlagen. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wenn ich das publizieren möchte, muss ich erstens mal entweder einen finden, der es publiziert, oder ich muss eine Plattform finden, wo ich das gewinnbringend an den Mann bringen kann. Also so auch mit Zahlungsabwicklung. Und ich bin im Internet seit 96, ich arbeite in der IT und ich weiß, wie es da ist mit der ganzen Musik und Film, mit Downloads und was weiß ich. Also da hat ja die Musikindustrie schon seit Jahren dagegen gekämpft, gegen die Piraterie. Und wenn ich ein File hochlade, das 8 Megabyte groß ist, das kann man auch per E-Mail verschicken. Dann kauft es einer und dann wird es verteilt. Also habe ich gesagt, das bringt nichts. Da wirklich was Geld dafür zu verlangen, und auch die Resonanz wäre viel kleiner gewesen. Wenn ich da 1 oder 2 oder 3 Euro verlangt hätte, hätte das wahrscheinlich nur einen Bruchteil runtergeladen. Und wenn es umsonst ist, da kann es jeder runterladen, kann sich jeder anschauen, und ich bin auch der Meinung, Streetfotografie soll günstig oder umsonst sein. Man muss eine Kamera haben, kann rausgehen und es ist da, und auch das Know-how sollte umsonst weitergegeben werden. Und so ist es gekommen, dass das Buch innerhalb von, was weiß ich, einem Jahr etwa 100.000 Mal runtergeladen wurde im ersten Jahr. Und da kommt dann jeder und sagt dir, wenn du nur $1 verlangt hättest, aber dann wären es vielleicht nur 1.000 gewesen.
Ja, aber das, was du dadurch ja auch bekommen hast, ist eben eine relativ breite Publicity, ne? Also Aufmerksamkeit von ganz vielen Leuten, weil sowas spricht sich herum.
Genau, ich denke, das hätte ich, also hätte ich das Geld nachher, das ich eingenommen hätte, in Marketing investiert, wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich es sonst angeboten hätte. Hm. Und das sehen die meisten Leute eben auch nicht, dass das eigentlich marketingtechnisch das bessere, der viel bessere Weg gewesen wäre. Hm. Aber die meisten Fotografen beschäftigen sich ja zu wenig mit Marketing und deshalb sind leider viele gute Fotografen nicht so bekannt. Hm.
Findest du, dass das eventuell, wenn du es verschenkst, ja, so einen Makel bekommt? Dass, weil es umsonst ist, kann es ja nicht sein, so in der Art?
Ich denke, jeder, der die ersten drei Seiten angeguckt hat, weiß, dass es nicht so ist. Hm. Und ich denke, du, wenn es umsonst ist, hat man vielleicht zuerst mal das Gefühl, das kann ja gar nicht sein, das kann dann höchstens das halbe Buch sein und da ist irgendwo ein Haken. Dann lädt man mal runter und dann merkt man, ich musste gar nichts angeben, keine E-Mail-Adresse, nicht irgendwo auf Werbung klicken oder so. Dann macht man es mal auf, dann sieht man, es ist in hoher Auflösung, man kann alles schön lesen, es hat etwa 100 oder noch mehr Seiten. Und irgendwann ist man dann zu Ende und denkt, ja, es war wirklich umsonst. Und ja, es, ich denke, vor allem, es wird dann auch empfohlen von Leuten und weiterempfohlen und dann ist dieser Gedanke dann nicht mehr da. Der ist wahrscheinlich am Anfang da, wenn man es zuerst mal sieht und denkt, es kann ja nicht sein, dass es umsonst ist, aber der Gedanke geht schnell weg. Hm.
Gut. Going Candid ist, wenn ich mich recht erinnere, so ein Anleitungsbuch oder eine gute Grundlage, wenn man es mal durchblättert. Was ist Street Photography für dich oder auch für jemanden, der dort einsteigen möchte, richtig?
Richtig, ja.
Okay, nächste Publikation, Collecting Souls.
Ja, die ist eigentlich entstanden, weil ich einfach weitergeschrieben habe. Ich wollte das erste irgendwann mal publizieren, weil ich keine Lust mehr hatte, im stillen Kämmerchen zu schreiben und dass niemand das lesen kann. Dann habe ich irgendwann mal publiziert, wo ich gedacht habe, so, jetzt habe ich das Wesentliche geschrieben. Habe dann aber weitergeschrieben und so ein bisschen mehr in Richtung was, also das erste Buch eben, Going Candid, war so eine Anleitung zum Anfangen, das zweite so mehr, was ich so für Gedanken habe oder wie es mich geprägt hat oder was es für mich ist. Und das habe ich dann ziemlich kurz darauf, etwa 2 Monate später, dann auch publiziert. Mhm. Und dann habe ich eigentlich alles mehr oder weniger gesagt gehabt, was ich zu sagen hatte.
Okay. Gut. Street Faces ist dann das nächste Büchlein.
Das ist etwas dünner, da geht es wirklich nur um meine Porträts, wie ich sie früher zum Teil sehr oft gemacht habe, also aus sehr kurzer Distanz, so 1,50 Meter mit einer kurzen Brennweite, also rund 50 Millimeter. Mhm. Porträts von Leuten gemacht habe, die ich nicht kenne, die ich nicht inszeniert habe. Und da habe ich einfach alles beschrieben, wie man das macht. Mhm. Und der Grund war eigentlich mehr, dass ich das mal niedergeschrieben habe, weil es ab und zu Fragen gegeben hat, wie man das macht und wie man da vorgehen soll. Habe ich da gedacht, gut, dann mache ich ein Buch, hänge da alle Bilder rein, die ich da so in dem Stil gemacht habe und erkläre das im Detail, wie ich das jeweils mache. Mhm.
Okay, und aus diesem Jahr ist dann noch Seelenraub hinzugekommen.
Ja, das war der Grund, weil meine Muttersprache ist Deutsch. Ich habe das erste Buch bewusst auf Englisch geschrieben, weil es eine größere Leserschaft erreicht. Und dann sind immer wieder Fragen gekommen, ja, wann schreibst du mal was auf Deutsch und ich kann das nicht lesen, ich kann nicht Englisch. Und zum Teil gab es fast Vorwürfe und Anschuldigungen. Da habe ich gedacht, du, ich kann doch schreiben, wie ich will. Okay. Und ich möchte das Buch nicht zweimal schreiben, einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Also habe ich irgendwann mal überlegt, ja, jetzt könnte ich mal den aktuellsten Stand oder die neuesten Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, mal auf Deutsch niederschreiben und habe dann festgestellt, dass ich mich in Deutsch eigentlich viel besser ausdrücken kann wie in Englisch und nicht so viel nachdenken muss, also weil das Wissen ist ja alles da, ist alles im Kopf, ich muss es nur noch niederschreiben und so konnte ich das relativ einfach und schnell niederschreiben und habe ja einfach die meine, so die letzten 2-3 Jahre, was ich so erlebt habe oder was da für Fragen gestellt wurden, eigentlich alles da reingepackt. Und für die, die jetzt noch keins der Bücher gelesen haben, die sollten vielleicht mit dem anfangen, weil da steht eigentlich das Neueste drin, was ich so über die Stilfotografie denke.
Okay. Ich habe bei Seelenraub auch noch mal ein bisschen quer gelesen. Da war ja ein Bild dabei, was vielleicht auch ein bisschen irgendwie Gegenreaktionen mal wieder hervorgerufen hat. Also magst du da noch was zu sagen? Oder ist das überhaupt gar kein Thema für dich? Ist das egal, was andere Leute über dich denken? Oder also, muss man ein dickes Fell entwickeln?
Also erstens muss man ein dickes Fell entwickeln. Es ist mir grundsätzlich nicht egal, weil ich möchte ja erfahren, was die Leute über die Bilder denken. Ich habe nur dann Mühe damit, wenn man mir eine gewisse Meinung aufdrängen will oder meine Meinung nicht respektiert oder die freie, ja, ist eigentlich freie Meinungsäußerung. Ich kann ja ein Bild machen und das publizieren, wie ich möchte, solange es nicht gegen das Gesetz verstößt. Und bei dem Bild, vielleicht musst du das einblenden dann, und es geht ja nicht bei einem Podcast, das kannst du vielleicht mal beschreiben. Es ist...
Grundsätzlich kann man nochmal erstmal dazu sagen, dass das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, das ist irgendwie, wenn man so ein bisschen, was sich in der Szene umhört, da gibt es also eben Leute, die meinen, dass man auf der Straße eigentlich überhaupt gar nicht fotografieren darf und dass das unanständig ist, irgendwen, der das nicht möchte, zu fotografieren. Und also der nicht fotografiert werden möchte, ohne ihn vorher anzusprechen, einfach, wie man so schön sagt, abzuschießen. Diese Fotografensprache ist ja irgendwie sehr militaristisch geprägt. Also ein Abschuss ist, ich frage nicht vorher, ich gehe einfach hin, drücke jemanden die Kamera, gegebenenfalls wie bei Street Faces, 1,50 Meter, 50 Millimeter, halt das dahin, löse aus und gehe kommentarlos weiter, ohne mich mit den Leuten zu unterhalten. So, und dann gibt's jetzt irgendwie eine Kontroverse drüber und wie das halt im Internet so ist, weil man sich ja nicht 1:1 gegenüber ist, ist dann wahrscheinlich auch, vermute ich mal, viel Plakatives geäußert worden. So. Und jetzt hast du ein Bild veröffentlicht, wo du in Mumbai wie alt mag der sein? 15-Jährigen, 16-Jährigen nach dem Verrichten seiner Notdurft abgelichtet hast.
Ist das so? Richtig, also das mit dem nach dem Verrichten der Notdurft sieht auf dem Bild nur so aus, weil man muss sich vorstellen, da ist ein Ort, wo die Leute, also die Problematik des Bildes ist eigentlich, dass ich damit aufzeigen möchte, dass in Mumbai die sanitären Anlagen sehr dürftig sind oder gar nicht vorhanden sind. Also viele Leute, die in gewissen Orten oder in Slums wohnen, die müssen da, haben entweder nur eine Toilette für 50 bis 100 Leute oder noch mehr, oder sie müssen da irgendwo rausgehen in die Büsche oder da jetzt in dem Fall auf so, da waren so Wasserrohre und auf denen haben sie da ihre Notdurft verrichtet. Und ich bin da auf diesen Rohren ein bisschen gelaufen, geguckt, habe 2-3 Bilder gemacht in die eine Richtung. Als ich mich umdrehe, habe ich genau den Jungen sich hinsetzen oder hinsetzen sehen. Und er hat eigentlich erst begonnen, seinen Notdurft zu verrichten. Was da schon lag, ist von einem vorher oder so. Das sieht man natürlich auf dem Bild nicht. Und er hat mich bemerkt, guckt nach hinten. Und ich habe dann gerade in dem Moment gerade abgedrückt. Man sieht aber keine Geschlechtsteile, sage ich mal, oder auch nichts, was
anschließt. Blankenpöter sieht man auch nicht.
Sieht man auch. Also man sieht eigentlich nichts. Er ist auch sehr schön angezogen. Also es war, glaube ich, sogar ein Sonntag oder ein Feiertag, wo er wahrscheinlich auf dem Weg oder in die Moschee oder von der Moschee gekommen ist. Also er trägt auch wirklich schöne Kleidung. Und irgendwie ist dieser Moment offensichtlich für viele Leute sehr intim und anstößig und nicht richtig. Aber für mich war es halt das, was ich gesehen und erlebt habe, und das wollte ich auch dokumentieren. Ich habe den Moment nicht gesucht. Ich bin da wirklich vorbeigelaufen an dem oder da mittendrin gewesen und habe einfach das festgehalten, was ich gesehen habe. Und es ist nun mal so, dass es in Mumbai mehr Mobiltelefone als Toiletten gibt, was eigentlich mehr als bedenklich ist. Und es hat auch Leute gegeben aus Mumbai, die sich daran gestört haben. Aber da wohnen nun mal etwa mehr als 50% der Menschen in Slums. Und das ist eine Tatsache. Und ich habe, ja, hier geht es halt ein bisschen in den Journalismus oder in die dokumentarische Fotografie. Und ich habe da wirklich einfach die Realität gezeigt. Und wer dann nicht mit der Realität umgehen kann, der muss, ja, ich weiß auch nicht, der kann auch keine Zeitung lesen heutzutage.
Ja, also es ist natürlich irgendwie, gerade wenn man in andere Länder reist, andere Länder, andere Sitten, unter Umständen sind da Sachen, mit denen man konfrontiert wird, die man so als, ich sag mal, Mitteleuropäer ja auch überhaupt gar nicht kennt. Ne? Das ist ja erstmal das. Ob ich da irgendwie den Mut gehabt hätte, in so einer Situation da die Kamera zu ziehen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nee. Aber wenn ich überlege, ob ich da mir das hätte angucken wollen, dann ist das auch schon irgendwie nicht so meins. Aber wir hatten letztens mal ein Gespräch mit jemandem, der Indien bereist hat, und der meinte, also es wäre total normal, dass da alles auf der Straße stattfindet, inklusive der Sachen, die wir gerade besprochen haben. Aber man würde Anstoß daran nehmen, wenn ein Pärchen Händchen haltend über die Straße geht. Also das wäre ein absolutes No-Go. Mhm. Und da muss man erstmal mit klarkommen. Und selbstverständlich ist das irgendwie nicht überall auf der Welt so, wie wir das vor unserer Haustüre sehen. Und ich verstehe natürlich einerseits den Reiz, andererseits könnte ich mir natürlich auch die Frage stellen, Mensch, muss der Leuthard jetzt da unbedingt die Kamera auspacken und so etwas fotografieren? Und vor allen Dingen, muss der mir das zeigen? Aber also ich weiß nicht, ich sehe das halt ganz entspannt. Also ich hätte, das ist jetzt kein Ding, was ich mir im Wohnzimmer aufhängen würde, aber ich kann da schon den Reiz verstehen, wenn man da irgendwie in dieser Szene unterwegs ist. Warum nicht?
Ja, ich sag mir halt, ich dokumentiere das Leben, wie es stattfindet, und in Mumbai hat es so stattgefunden. Und ja, und es sind wahrscheinlich genau die Leute, die dann vielleicht in ein fremdes Land reisen, dann in einem sehr schönen westlichen Hotel übernachten, die Touristenorte anschauen und von all dem nichts mitbekommen und sich fragen, wo hat der das Bild gemacht, weil sie einfach am falschen Ort waren und das Land gar nicht gesehen haben. Und das finde ich eigentlich fast bedenklicher, als wenn ich ein Bild zeige, das der Tagesordnung entspricht oder das man eigentlich dort tagtäglich sieht. Aber ich denke, darüber müssen wir nicht noch weiter diskutieren, weil es sehr schwierig ist und sehr kontrovers.
Nee, also ich wollte das jetzt auch gar nicht irgendwie ausweiten. Mir war das nur beim Durchblättern aufgefallen, dass du eben dieses Bild dort auch in das Buch reingenommen hast und da auch halt ein, zwei Sätze zugeschrieben hast. Und das macht man ja nicht, wenn einen das nicht bewegt hätte. Und ich meine, gerade im Internet hat man eine breite Menge an Publikum und man kann da nicht jedem alles recht machen. Und im Endeffekt führt es dann immer dazu, dass irgendwelche Sachen halt kontrovers sind. Und wenn man dann jetzt andersrum wieder sieht, dass du dieses Bild dann, ich vermute mal, du hast es erst publiziert und dann in dieses Buch noch mit reingepackt und da einen Satz zu geschrieben. Dann respektiere ich das, dass das eine total mutige Entscheidung war, nachdem du also dir schon mal ein bisschen sozusagen Schelte da abgeholt hast, das dann trotzdem noch da reinzuschreiben und zu sagen, so ist es, so war es, das ist meine Intention und fertig. Das ist eben genau eine Möglichkeit der freien Meinungsäußerung. Und an dem Foto selber, außer dass da ein paar Kackhäufchen sind, die ich hier im Stadtpark auch jeden Tag sehen kann und ungerne mir angucken würde, ist da ja eigentlich nichts dran. Ne?
Das ist so, ja.
Ja. Ich glaube, die Vision, die man beim Betrachten des Bildes bekommt, und das ist ja eben das Positive, das ist da viel mehr als das, was dann tatsächlich auf dem Bild zu sehen ist. Also so muss man vielleicht auch nochmal dran gehen.
Also man, das Bild zeigt, also verbirgt eigentlich sehr viel und alles, was man sich vorstellt, das sieht man gar nicht.
Gut, trotz alledem möchte ich diese Bücher empfehlen. Also A, weil sie kostenfrei sind, B, weil man eine Menge lernen kann, C, weil Thomas da eine ganze Menge Sachen auch erklärt und erläutert und ja, also ein breites Spektrum wird dort abgedeckt und man bekommt viele interessante, schöne, nachdenklich stimmende, interessante Bilder von Menschen auf den Straßen zu sehen. Ich brauche noch eine kurze Aufklärung von dir. Bei den Kanälen hatten wir gerade schon mal gesagt, Twitter wird befeuert von dir, Facebook und Google+. Ein YouTube-Kanal hast du auch, wobei da sind jetzt irgendwie nicht exorbitant viele, viele Videos zu sehen. Aber was ist denn dieses ISSUU? Wahrscheinlich habe ich es ja jetzt schon komplett falsch ausgesprochen. Alle liegen lachend unterm Tisch, aber...
Zuerst mal eine kurze Korrektur. Es ist nicht Twitter, sondern Flickr.
Flickr, oh, Entschuldigung.
Flickr ist eine Fotoplattform, Twitter eine Kurznachrichten, ja, so... Aber Twitter verwende ich nicht mehr, weil ich da auch nicht wirklich was publiziert habe. Dieses ISSUU, ich weiß auch, wie man es korrekt ausspricht, ist eigentlich nur eine elektronische Version meiner Bücher und noch ein paar Alben, also Fotobücher, die ich gemacht habe, die man dort online angucken kann und auch runterladen kann. Weil ich hatte mal überlegt, ob ich die Webseite schließen soll, weil ich ja auf der Webseite eh nicht so viel drauf habe. Dann habe ich die Bücher dort hochgeladen, das ist so eine elektronische, wo man elektronische Magazine angucken, lesen kann, zum Teil auch runterladen kann. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich dort publiziert habe. Aber es ist eigentlich nichts Neues drauf. Doch ein paar Fotobücher von gewissen Reisen sind dort noch drauf. Also wer sich für Bilder interessiert, von gewissen Städten, die kann man dort anschauen.
Gut, ein bisschen amüsiert und schockiert habe ich deine Geschichte noch von dem 85mm.ch gesehen. Wenn man das irgendwie, das war mal deine Seite und jetzt kann man da irgendwie, landet man auf der amtlichen Seite für hohe Berge und irgendwelche Abnehmkapseln auf wahrscheinlich rein pflanzlicher Basis oder ich weiß nicht, was ein Schrott ist. was mich irgendwie dazu anlässt, dass man nicht einfach so eine Webseite dahin fließen lassen darf. Ne?
Ja, da habe ich gelernt, dass man, wenn man eine Domain nicht mehr verwendet, die am besten noch ein paar Monate oder Jahre einfach stilllegt und nicht mehr betreibt. Weil ich habe ja ursprünglich mit 85mm.ch begonnen, weil ich ursprünglich mit einem 85mm Objektiv auf die Straße ging und meine Fotos machte und irgendwann ist es dann, bin ich immer näher rangekommen und diese Domainname hat überhaupt nicht mehr zu meiner Arbeit gepasst. Also habe ich irgendwann meinen Namen genommen und diese dann irgendwann mal stillgelegt und auch gelöscht. Und offensichtlich hat da einer gemerkt, dass da sehr viel Traffic drauf läuft noch, weil viele haben da darauf verlinkt. Meine ersten Bücher waren unter 85mm.ch veröffentlicht worden. Und da hat es eine Webseite gemacht, wo er halt Schlankheitsprodukte verkauft und kriegt jetzt halt ein bisschen Traffic von mir, aber ich denke nicht, dass da irgendjemand was kauft. Also ich weiß es natürlich nicht, aber ich denke nicht.
Also ich habe ein paar Funde zu viel. Ich hatte jetzt gerade beim Betrachten dieser äußerst seriös wirkenden Geschichte da. Ihr könnt ja alle mal drauf rumklicken, dann freut er sich irgendwie, wer es auch immer ist.
Und also ich habe auch nichts damit zu tun. Also wenn ihr was kauft, ich kriege da nichts davon ab.
Ja, also das sieht trotzdem eher irgendwie ein bisschen dubios aus. Gut, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Spontan fällt mir nur ein, du machst, glaube ich, Workshops. Ist das richtig?
Die mache ich, ja, die machte ich ab und zu oder bis vor einem Jahr und im Moment mache ich offiziell keine Workshops mehr. Es gibt mal Anfragen, die ich bekomme und ja, dann sage ich manchmal zu. Ich war jetzt gerade vor einer Woche in Belgien an einem Workshop. Ein Kollege, der mal in der Schweiz war, bei mir gewohnt hat für ein Wochenende, hat gesagt, ja, komm mal zu mir, ich habe ein paar Kollegen aus dem Fotoclub, kannst du mal einen Workshop machen? Da habe ich gesagt, okay, machen wir. Und in 2-3 Wochen bin ich in London für einen Workshop, wo mich jemand angefragt hat. Aber eigentlich mache ich keine eigenen mehr, weil einfach der Aufwand relativ groß ist und ich da nicht wirklich viel Sinn darin sehe, für mich selber da Workshops zu machen. Weil finanziell muss ich es nicht machen. Ich habe einen Job, der mich nährt und ich gehe lieber raus und mache Fotos. Also ich treffe mich lieber mit Leuten und mache Fotos, statt da in einem Raum zu sitzen, ein bisschen Theorie zu vermitteln und dann mit der Meute rauszugehen. Das ist nicht mehr so mein Ding.
Okay. Gut. Sonst noch irgendwas, was man unbedingt wissen muss, wenn man sich mit der Person Thomas Leuthardt befassen möchte?
Nein, eigentlich nicht. Also ich denke, wer sich für Street interessiert, wird irgendwann mal auf meine Bücher, meine Bilder stoßen. Und ja, am wichtigsten finde ich, dass ihr nicht zu viel im Internet lest oder euch anschaut, sondern einfach rausgeht und Bilder macht. Das ist das, was ich jedem ans Herz lege, dass man nur übers Bildermachen weiterkommt und nicht durch Bücher lesen.
Ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort, Thomas, weil kann ich uneingeschränkt unterschreiben oder die Meinung teilen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich denke, wir haben eine ganze Menge erfahren oder interessante Sachen auch rübergebracht, die für unsere Hörer interessant sind. Und bleibt mir nur nochmal Danke zu sagen und einen schönen Tag.
Ich danke dir und danke dir auch einen schönen Tag.
Danke.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de.